Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, es geht heute Morgen ums Warten. Das ist ja schon ausführlich zur Sprache gekommen. Wartende leben anders, so habe ich meine Predigt heute Morgen überschrieben. Ich will zunächst nochmal beten. Lieber Herr, wie schön, dass wir erwartungsvoll sein dürfen, auch an diesem Morgen. Auch jetzt im Blick auf dein Wort, dass wir erwarten dürfen, dass du mit uns sprichst. Und das ist mein Wunsch jetzt, lieber Herr, dass du deine Worte zu meinen Worten machst. Denn nichts ist so wichtig als das, was du uns zu sagen hast. Und dafür danken wir dir herzlich. Herr, so danken wir dir, dass du jetzt hier bist und danken dir, dass wir auf dich sehen und auf dich hören dürfen. Amen. Das kommt wahrscheinlich gleich noch, das Bild. Genau, Wartende leben anders. Eigentlich wollte ich euch den Bibeltext jetzt zeigen hier, aber das scheint gerade nicht so ganz von der Technik her zu funktionieren. Ich lese aus 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 8 bis 18. Und ich lese das nach der Übersetzung Neue Genfer, nur damit ihr wisst, woraus das ist. 2. Petrus 3, 8 bis 18. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Begreift doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Aber das tun sie auch mit den übrigen heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Ihr, liebe Freunde, wisst nun schon im Voraus Bescheid. Darum seid auf der Hut und lasst euch nicht von den irrigen Ansichten jener gewissenlosen Leute mitreißen. Gebt Acht, dass ihr nicht euren festen Stand verliert und zu Fall kommt. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Amen. Ah, vielen Dank. Die Technik ist da. Als der Apostel Petrus seinen Brief geschrieben hat, Da gab es in der jungen Christenheit, so müssen wir uns das vorstellen, eine ziemliche Unruhe, eine Verunsicherung, könnte man auch sagen. Unruhe und Verunsicherung deshalb, weil das Wiederkommen von Jesus ausblieb. Jahr um Jahr ist vergangen und Jesus ist nicht wiedergekommen. Die ersten Christen hatten damit gerechnet, dass das zu ihren Lebzeiten geschehen würde. Also, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde. Und so kamen einige mehr und mehr zu dem Schluss, da kann doch irgendetwas nicht stimmen. Stellten gar in Frage, ob die Ankündigung überhaupt ernst zu nehmen sei. Und genau in diese Kerbe schlugen die Spötter, schlugen Feinde der Christen, schlugen Leute, die so ihre eigenen Vorstellungen und Lehren hatten und machten sich lustig über die Christen, die in dieser Erwartung lebten. Ihre Lehrer nutzten die Verunsicherung aus, um eigene Lehren und eigene Vorstellungen zu verbreiten und sich damit selbst hervorzutun, in Szene zu setzen. Der Apostel Petrus nun warnt eindringlich vor solchen Leuten. Das ist sein ganz wichtiges Anliegen. Vor diesen Leuten, die die Christen regelrecht verhöhnten. Ach, ihr mit eurer Erwartung. Überlegt mir mal, hat es bisher irgendeine Veränderung gegeben? Hat sich irgendetwas erfüllt von dem, was Jesus angeblich versprochen hat, so haben sie geredet. Was eure Leiter euch einreden wollen, wo bitteschön bleibt denn die verheißene Wiederkunft? Erkennt doch endlich, dass das alles nur Hirngespinste sind, die jeder Grundlage entbehren. Und im Ernst, habt ihr erwartet, dass das Wiederkommen tatsächlich noch zu euren Lebzeiten geschehen soll? Schaut doch mal den Tatsachen ins Auge. Die meisten von denen, die am Anfang mit euch zusammen auf dem Weg gewesen sind, mit euch zusammen daran geglaubt haben, die sind inzwischen schon gar nicht mehr unter euch. Die leben schon gar nicht mehr. Ohne dass ich erfüllt hätte, woran sie so fest geglaubt haben. Was bitteschön macht euch so sicher, dass irgendetwas wahr sein könnte an der Hoffnung, die ihr in euch tragt? Könnt ihr euch vorstellen, was das mit den Christen damals gemacht hat? Die stürzten im Grunde von einer Unsicherheit in die nächste. Und genau deshalb sieht sich der Apostel Petrus hier herausgefordert. Herausgefordert, Stellung zu beziehen, einfach mal Dinge klarzustellen. Und damit den Gläubigen zu helfen, festzuhalten an ihrer Hoffnung auf das Wiederkommen ihres Herrn. Denn, dass das passieren wird, das steht für den Apostel Petrus ganz außer Fragen. Mit anderen Worten, Petrus hilft den Christen mit seinem Brief zu einer anderen Sicht auf die Dinge. Nämlich, einschalten, dann geht es noch besser. Gott hat eine andere Zeitrechnung, sagt Petrus. Gott hat eine völlig andere Zeitrechnung als wir Menschen. In Psalm 90, Vers 2 heißt es, 1000 Jahre sind vor ihm wie ein einziger Tag. Also stellt euch das mal vor, das sind erst seit dem Kommen Jesu 2 Tage vergangen. Ja, so in Gottes Zeitrechnung. Mit anderen Worten, was uns Menschen unendlich lang erscheint, ist bei Gott wie ein Augenblick, wie ein Wimpernschlag, könnte man sagen. Also Gott hat eine völlig andere Zeitrechnung. Und ein zweites, was Petrus herausstellt, die Verzögerung ist Ausdruck der Liebe Gottes. Also er betont, dass da praktisch eine Chance drin steckt, dass das, weil Jesus bis jetzt nicht gekommen ist, eine Chance ist für diejenigen, die bisher Jesus noch nicht im Glauben angenommen haben, die ihr Leben bisher ohne Jesus leben, die keine persönliche Beziehung bisher zu ihm haben. Und Petrus sagt, es ist die Liebe Gottes. Es ist seine Langmut, es ist seine Geduld, die da drin sichtbar wird. Gemäß dem, was der Apostel Paulus, von dem er ja auch hier in dem Bibeltext spricht, was der Apostel Paulus einmal in 1. Timotheus 2, Vers 4 so ausgedrückt hat: Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass jeder umkehrt und zum Glauben an Jesus Christus kommt. Wir befinden uns im Jahr 2025, am Ende des Jahres 2025. Also fast 2000 Jahre später. Und genau genommen befinden wir uns in einer ähnlichen Situation. Nach wie vor ist Jesus nicht wiedergekommen. Ich weiß, es gibt manche, die lehren, ja, er sei wiedergekommen, aber er sei unsichtbar wiedergekommen und was es da all für ein Zeug gibt. Nein, Fakt ist, Jesus ist bis jetzt nicht wiedergekommen, denn wenn er wiederkommen wird, dann wird das unübersehbar sein für jeden auf dieser Welt. Er ist nicht wiedergekommen, so sehr wir uns das vielleicht auch wünschen. Und die Frage ist, wie können wir denn mit dieser Tatsache umgehen? Auch wir sagen ja, Jesus kommt wieder. Aber es dauert schon so lange. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber stehen wir nicht auch ein bisschen in der Gefahr, dass uns diese Hoffnung durch dieses lange Warten mehr und mehr aus dem Blick gerät, dass das irgendwo verblasst, vielleicht sogar fraglich für uns wird? Ich möchte euch gerne drei Dinge dazu sagen. Das erste, lasst euch nicht verunsichern. Im Grunde liegt das, was der Apostel Petrus hier schreibt, ganz auf der Linie dessen, was Jesus schon in Matthäus 24 und 25 betont hat und was der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 5 nochmal auch besonders beschrieben hat, mit den Worten: Die Wiederkunft von Jesus wird ein überraschendes Ereignis sein. Das lässt sich nicht berechnen. Wie hat Jesus gesagt? Ihr wisst nicht Zeit und Stunde, ich weiß es auch nicht. Das ähnelt im Grunde, so sagt der Petrus hier, einem Einbruch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Einbruch erlebt habt in eure Wohnung, in euer Haus. Ich erinnere mich noch sehr gut, wir waren in Koblenz, also ich war Pastor in Koblenz und wir hatten ein neues Gemeindehaus gebaut. Und ja, das war erst wenige Monate, waren wir in diesem neuen Gemeindehaus drin. Und ich kam eines Morgens ins Büro. Das heißt, ich kam ans Gemeindehaus, habe ganz normal die Tür aufgeschlossen. Mir war bis dahin nichts aufgefallen. Kam rein, wunderte mich, warum steht denn diese Tür offen? Ging ein paar Schritte weiter auf mein Büro zu, sah, die Bürotür steht offen. Das war mir noch merkwürdiger. Und dann kam ich ins Büro und dann sah ich, da stand auch das Fenster offen. Und dann sah ich auch, im Foyer stand das Fenster offen. Mit anderen Worten, in der Nacht war im Gebäude eingebrochen worden. Und fast alle Innentüren waren sehr beschädigt, weil wir dummerweise die Innentüren auch abgeschlossen hatten. Das haben wir später dann gelassen auf Anraten der Versicherung. Aber ich will diese Geschichte jetzt nicht so weit ausweiten. Aber das ist ein unglaublicher Schreck. Man denkt, hallo, was ist denn jetzt hier passiert? Und was ist alles weg? Und wie geht es denn jetzt weiter? Und ich muss jetzt die Polizei verständigen und so weiter und so fort. Also ein Einbruch ist ein überraschendes Ereignis. Und der Apostel Petrus sagt, genauso überraschend wird das Wiederkommen unseres Herrn sein. Das ist vielleicht auch der Schreck für manche sehr, sehr groß. Und Petrus wirbt mit diesen Zeilen, Leute, lasst euch nicht in eurer Erwartung auf das Kommen unseres Herrn irre machen, durcheinander bringen. Zweifelt nicht an dem, was unser Herr versprochen hat. Setzt vielmehr alles daran, euch bestmöglich auf dieses Ereignis vorzubereiten. Mit anderen Worten, Petrus betont die Vorbereitung. Also er sagt, es ist wichtig, vorbereitet zu sein, nicht unvorbereitet in dieses Ereignis hineinzustolpern, was plötzlich Wirklichkeit sein wird. Überhaupt ist das etwas, was im Neuen Testament immer wieder betont wird. Bereitet euch vor, seid wachsam, beachtet die Zeichen der Zeit, werdet nicht träge, um nicht von diesem großen Ereignis irgendwann überrascht zu werden. Und Petrus führt weiter aus, es ist geradezu lebensgefährlich, sich allzu sehr in dieser Welt festzusetzen als Christen. Den irdischen Dingen, so sage ich es mal, zu viel Raum zu geben. Denn diese Welt wird vergehen mit all dem, was uns oft so wichtig erscheint, so bedeutsam scheint, so wichtig, so unverzichtbar erscheint, wofür wir unglaublich viel Zeit und Geld und Gedanken und was weiß ich nicht alles investieren. Und vielleicht, so dachte ich bei der Vorbereitung, ist es auch für uns heute ganz besonders wichtig, das zu hören, neu zu hören. Jesus wird wiederkommen, ihr Lieben. Jesus wird wiederkommen. An dieser Botschaft hat sich nichts geändert in den letzten 2000 Jahren. Jesus wird wiederkommen. Und das ist nichts, was eventuell, was vielleicht irgendwann einmal passieren könnte. Nein, das ist eine unumstößliche Tatsache. Und seien wir ehrlich, theoretisch wissen wir das nur zu gut. Das haben wir schon x-mal in Predigten gehört. Das haben wir wieder und wieder in unseren Bibeln gelesen. Aber Hand aufs Herz, hast du heute schon daran gedacht, bevor du hier im Gottesdienst warst? War das, was dich in der zurückliegenden Woche immer wieder beschäftigt hat, auch dein Handeln geprägt hat und deine Gedanken bestimmt hat? Ich behaupte mal, wahrscheinlich ist das bei den wenigsten von uns der Fall gewesen. In unserem Alltag haben ganz andere Dinge meistens Vorrang und nehmen unsere Gedanken, unser Tun gefangen. Was koche ich bloß an Weihnachten? Wann mache ich die letzten Besorgungen? Habe ich an alle Geschenke gedacht? So in etwa, könnten unsere Gedanken sein. Ihr Lieben, Advent, wir haben es eben schon gehört, heißt Ankunft. Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Advent ist Vorbereitungszeit auf Weihnachten, Erinnerungszeit an die Tatsache, dass Jesus wiederkommen wird. Nur, wie ich schon gesagt habe, das gerät ganz schnell in den Hintergrund durch all die anderen Dinge, die uns so unglaublich wichtig erscheinen. Also, das Erste, lasst euch nicht verunsichern. Oh, da habe ich nicht gedrückt gehabt. Also das ist nochmal diese andere Bibelstelle, wo der Apostel Paulus ebenfalls von dieser Erwartungshaltung spricht. Und ein zweites, bereitet euch vor. Der Apostel Petrus legt hier in diesem Bibeltext sein Augenmerk auf den Lebenswandel der Christen. Und er führt ihnen vor Augen, wie wichtig es ist, dass sie ihr Leben so gestalten, dass Jesus jeden Augenblick kommen kann. Ihr Leben so gestalten, dass Jesus jeden Augenblick kommen kann, dass sie sozusagen vorbereitet sind, dass sie erwartungsvoll leben, mit der sicheren Gewissheit, unser Herr wird wiederkommen, so wie er es versprochen hat. Der Apostel Petrus legt hier in diesem Bibeltext mit diesen Sätzen die Latte ziemlich hoch, wie ich finde. Wie heißt das in Vers 14 unseres Textes? Dem heiligen Gott ist nur ein heiliger, vollkommener, tadelloser Lebenswandel angemessen. Dem heiligen Gott ist nur ein heiliger, ein vollkommener, ein tadelloser Lebenswandel angemessen. Gemäß dem, was Gott schon im Alten Testament seinem Volk Israel gesagt hat, ihr sollt heilig sein, in 3. Mose 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ganz schön hoher Anspruch, oder? Wer könnte dem jemals gerecht werden? Ich glaube, wir sind uns einig, das schafft kein Mensch. Ein heiliger, tadelloser Lebenswandel. Denn niemand von uns ist perfekt. Aber könnte man sich fragen, warum gebraucht der Apostel dann hier so inhaltsschwere Worte? Warum legt er die Latte denn so hoch? Lebt er in eigener Selbstüberschätzung? Wollte er der jungen Christenheit, den Christen, die noch gar nicht so lange im Glauben standen, besondere Lasten auferlegen? Mit Sicherheit nicht. Ihm ging es vielmehr darum, den Christen damals und auch uns heute, denn Gottes Wort ist immer Wort auch für uns heute, klarzumachen, dass die Vorbereitung auf das Kommen des Herrn oberste Priorität in unserem Leben haben muss. Und nochmal, niemand von uns ist untadelig. Und niemand von uns kann sich selbst heilig machen. Und niemand von uns kann mit seinem Leben vor Gottes gerechtem Urteil bestehen. So gut und so perfekt, dass wir uns hinstellen könnten vor Gott und sagen, Herr, schau mich an. Also an mir kannst du doch deine Freude haben. Ich glaube, niemand würde sich das trauen. Ich bin doch eine fantastische Frau, ich bin doch ein fantastischer Mann. Sicher nicht. Obwohl, ich gebe es zu, ihr seid tolle Leute. Denn wisst ihr, warum ich das sage? Ihr seid geliebte Kinder Gottes, wenn ihr zu Jesus gehört. Aber darauf können wir uns nichts einbilden. Das ist Geschenk, das ist nicht unser Verdienst. Das hat nichts mit unserer Leistung zu tun, mit unserer Frömmigkeit zu tun. Das ist Geschenk von Gott. Das verdanken wir der Gnade Gottes. Gott selbst macht die, die das möchten, durch Jesus Christus heilig. Das geschieht sozusagen, ja, ich sag's mal automatisch, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen. Mit anderen Worten, die Voraussetzung dafür, was Petrus hier fordert und was die Christen leben sollen, ist längst vorhanden. Es geht nicht um Anstrengung nach der Devise, jetzt wird mal richtig in die Hände gespuckt und mal richtig reingeklotzt und mal richtig angepackt. Das hilft in diesem Zusammenhang tatsächlich nicht weiter, absolut nicht. Das ist gut, wenn, was weiß ich, ihr hier im Gemeindehaus eine Putzaktion durchführt oder die Außenanlagen vielleicht auf Vordermann bringt oder beim wöchentlichen Putzdienst oder was auch immer. Aber das geht nicht im Blick auf unser geistliches Leben. Nein, ihr Lieben, niemand muss und niemand kann sich anstrengen, sich kräftig ins Zeug legen, um einen bestimmten geistlichen Standard zu erreichen und sich damit Gott gefällig zu machen. Das würde niemals ausreichen. Das, was der Apostel hier meint, ist nicht, dass wir uns anstrengen, damit wir diesem tadellosen Lebenswandel entsprechen. Spürt ihr die Spannung? Gott selbst tut an uns, was zu verändern ist. Und gleichzeitig tut er das nicht ohne uns. Unser Mittun ist tatsächlich gefragt. Aber nicht in dem Sinne, dass wir dem, was Gott für uns getan hat durch Jesus Christus, irgendetwas hinzufügen könnten. Nein, es geht darum, uns seinem göttlichen Willen zu unterstellen und immer wieder die Entscheidung zu treffen, ich will, dass Jesus in mir Raum gewinnt. Ich will, dass Jesus über mich bestimmt. Ich will mein Leben so führen, dass es ihm Ehre macht. Ich will mich vom Heiligen Geist mehr und mehr verändern lassen. So wie sich Gott das gedacht hat. Ich will Jesus ähnlicher werden. Im ersten Gebot heißt es im Alten Testament, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, denn ich bin der Herr dein Gott. Das meint, Gott den ersten Platz im Leben zu geben. Und die Frage ist, wollen wir das? Will ich das? Auch dann, wenn es mich etwas kostet? Das heißt im Grunde Nachfolge. Jesus den ersten Platz im Leben geben. Jesus wichtiger sein zu lassen als irgendetwas sonst im Leben, als irgendeinen Menschen, als alles sonst, was in unserem Leben oft so eine große Bedeutung gewinnt. Möchtest du das? Erinnert euch mal zurück, diejenigen von euch, die irgendwann ihr Leben Jesus anvertraut haben. Erinnert euch mal zurück. Als ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen seid, da habt ihr entschieden, Jesus soll ab heute der Wichtigste, Jesus soll der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Jesus soll das Sagen bei mir haben. Trifft das noch so bei uns zu? Ist das noch dein sehnlichster Wunsch? Das, was du tatsächlich lebst, das, was ich tatsächlich lebe? Oder ist das eher so eine fromme Wunschvorstellung? Ich habe manchmal die Sorge, dass wir es uns hier in dieser Welt gemütlich eingerichtet haben. Und dass wir uns antreiben lassen, wie ich das eben schon gesagt habe, von diesem und jenem. Bei all dem vielen, was tagtäglich auf uns einstürmt, völlig aus dem Blick verlieren, dass wir als Christen Menschen sind, deren letzter Platz nicht in dieser Welt ist, sondern in der Welt, die kommen wird, der neuen Welt Gottes. Also das Erste, lass dich nicht verunsichern. Und das Zweite, bereitet euch vor, so wie ich das gerade beschrieben habe. Und das Dritte, lebt in freudiger Erwartung. In Vers 13 heißt es hier in unserem Bibeltext, wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit herrscht. Warten wir tatsächlich? Warten wir sehnsüchtig darauf? Leben wir in dieser freudigen Erwartung nicht nur auf Weihnachten, sondern auch in freudiger Erwartung auf das Wiederkommen unseres Herrn? Bei den ersten Christen damals, die meisten von euch wissen das, gab es einen Gruß, der das im Grunde bei jeder Begrüßung immer wieder zum Ausdruck gebracht und in Erinnerung gebracht hat. Der hieß Maranatha. Unser Herr kommt. Ja, die haben jedes Mal, wenn sie Maranatha gesagt haben, gesagt, unser Herr kommt oder unser Herr komm. Ihr Lieben, das gilt heute mehr denn je. Unser Herr kommt. Ich will das ganz dick unterstreichen heute Morgen. Unser Herr kommt. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Zugegeben, auch heute weiß niemand von uns, wann das sein wird. Aber dass er kommen wird, das ist und das bleibt eine unumstößliche Tatsache. Übrigens, wir bekennen das im Grunde auch, wenn wir Abendmahl miteinander feiern. In den Einsetzungsworten, da heißt es, so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis er kommt. Mit anderen Worten, immer dann, wenn wir Brot und Kelch miteinander teilen, bezeugen wir, unser Herr kommt wieder. Oder so wirklich, wie dieses Brot jetzt auf meiner Zunge ist, wie dieser Traubensaft in meinem Mund ist, so wirklich wird Jesus wiederkommen, weil er es versprochen hat. Ihr wisst doch, dem Herrn und seinem Wort oder des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Das Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Ihr Lieben, wenn wir überzeugt sind, dass der Herr wiederkommen wird, dann sollten wir alles daran setzen, so zu leben, dass er heute kommen kann. Dann sollten wir darauf achten, dass nichts und niemand uns wichtiger wird als unser Herr. Zugegeben, ich empfinde das einigermaßen herausfordernd. Aber dann sollten wir so leben, dass er uns bei seinem Wiederkommen wartend vorfindet. Ihr Lieben, das lohnt sich. Das lohnt sich. So wünsche ich euch allen eine erwartungsvolle, eine frohe, restliche Adventszeit mit diesem Slogan, unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Lasst uns daran einander immer wieder erinnern. Unser Herr kommt. Amen.